Ich bin ja im April schon hier gewesen und habe das Missionsprojekt vorgestellt. Wer ist denn da schon da gewesen und hat das gehört? Also einige, aber nicht alle. Und seitdem, das entwickelt sich ja auch ein bisschen. Also ich stelle euch erst das Projekt vor. Genau, wir gehen zu einer Volksgruppe, die heißen Guarani und dazu dem Unterstamm der Mbwa. Genau, die Mbwa Guarani. Genau. Und so sehen die aus. Gibt's viele junge Leute unter ihnen, ganz anders als in Deutschland, wo wir ja sehr wenig Kinder haben. Die Guarani, die haben so 5 bis 7 Kinder, das ist recht normal. Genau. Ja, das sind wir. Also wir waren hier früher mal in der Gemeinde während unserer Zeit auf dem theologischen Seminar für 2 Jahre. Also die Alteingesessenen, die kennen uns. Meine Frau Damaris und wir haben 3 Kinder. Der älteste ist der Robin, der ist jetzt 4, die Noah Sophie 2 und Damaris, die sind gerade auf Kur in Rügen, so auf Mutter-Kind-Kur. Und der Silas ist eigentlich bei mir, beziehungsweise ich habe mich bei meiner Mama wieder eingenistet im Haus. Mein Papa ist jetzt im Sommer verstorben und den habe ich daheim gelassen, weil der macht so viel Reisen und so viel hin und her, macht er nicht ganz so gut mit. Genau, das sind wir. Ja. Ja, das muss man doch mal gesehen haben, oder? Ne? Ist doch der Hammer, ne? Eigentlich möchte ich gar nichts dazu sagen, ne? Also unsere Story ist, also die Babenhäuser wissen das so ein bisschen. Wir hatten halt einen Kinderwunsch, starken Kinderwunsch, aber wir haben keine Kinder bekommen. Und wenn das ein paar Jahre so geht, dann geht man mal zum Arzt und lässt sich untersuchen. Und die Diagnose war, dass meine Frau unfruchtbar ist und dass ich zeugungsunfähig bin. Und ich kann mich total gut dran erinnern. Wir hatten so eine Zeit, da waren wir hier in Babenhausen und natürlich haben wir für uns beten lassen und Leute haben da auch so prophetisch oder ermutigend hineingesprochen und auch Gott hat auch zu uns mal persönlich gesprochen, irgendwie, dass wir Kinder haben werden. Aber es gab so eine Zeit, da war wirklich unser Glaubenslevel so wirklich auf Null. Also aller Glaube war weg, dass das jemals was mit Kindern werden könnte. Also wir hatten keine Hoffnung, keinen Glauben mehr und ich habe probiert, meine Frau ein bisschen zu trösten und gesagt, naja, Schatz, wenn wir keine Kinder kriegen können, dann müssen wir halt irgendwo hingehen, wo Kinder sind und die sich freuen, dass sie jedenfalls halbwegs vernünftige Eltern haben. Ja, irgendwie so. Und Bernhard, du bist ja heute hier, dann war es deine Frau, die auf meine Frau zugekommen ist, hier vorm oder nach dem Gottesdienst, hat gesagt, ja, Damaris, ich weiß nicht so genau, was es bedeuten soll, aber ich habe gesehen, dass du schwanger bist. Dass du im 9. Monat schwanger bist und dass du ein gesundes Kind kriegen wirst. Also sie hat so ein Bild, so einen Eindruck irgendwie von Gott gehabt. Und es hat uns total ermutigt in der Zeit. Und es hat gar nicht so lange gedauert, dass es dann auch Wahrheit geworden. Ja, und jetzt schaut sie euch an. Was soll ich dazu sagen? Gott schenkt die Gabe und dann haben wir die Aufgabe, ne? Ja, ich weiß auch mittlerweile, warum die meisten in unserem Land nur 1 oder 2 Kinder bekommen. Aber machen wir mal weiter. Genau. Meine Frau hat mal im Schulunterricht, im Religionsunterricht, diesen Film gesehen. Ist ein Hollywood-Spielfilm. Die Mission heißt der, The Mission, unter anderem mit Robert De Niro, der von dem Schicksal der Guarani-Indianer im 18. Jahrhundert berichtet. Und das hat sie so berührt, dass sie gewusst hat, eines Tages wird sie mal dahin gehen. Bei mir hat das wesentlich länger gedauert, bis ich geglaubt habe, so Mission ist dran, obwohl ich so eine Jüngerschaftsschule gemacht habe, schon 1995, 96 und das erste Mal in Südamerika gewesen bin, auch Indianermission kennengelernt habe. Aber ich habe zu meiner Frau später immer gesagt, also Deutschland ist auch Missionsland, ne? Also man muss jetzt da nicht irgendwo weit weggehen. Also hier, Deutschland hat's ja voll nötig. Es hat bei mir ein bisschen länger gesackt, aber 2005 haben wir eine Reise gemacht mit dem Landesjugendwerk und dem Knut Adler, das ist ein Pastor dort, der hat uns eingeladen und da haben wir die Arbeit kennengelernt, in die wir jetzt auch einsteigen. Und das hat uns damals schon sehr angesprochen und wir sind auch angesprochen worden, ob wir da nicht mit einsteigen wollen, aber wir haben uns dafür überhaupt noch nicht bereit gefühlt und haben dann gesagt, also wir müssen erst irgendwie noch so da theologisch, so bibelschulmäßig, wir müssen eine Bibelschule machen, genau, Bibelschule haben wir damals gesagt. Und so sind wir auf dem theologischen Seminar Berühr gelandet und das hört ja irgendwann auf. Und das weiß man vorher auch und dann fragt man sich ja irgendwann, und jetzt danach? Was kommt jetzt danach? Und in dieser Zeit habe ich ein Auto gebraucht, weil ich, weil wir als Ehepaar gerufen worden sind, hier in der Gemeinde Jugendarbeit zu machen. Und Erzhausen ist ja doch ein bisschen her und wir haben ein Auto gebraucht. Und der Sammy und der Manuel, die haben uns so ein altes Auto da fertig gemacht, einen alten VW Passat. Der Besitzer war irgendwie verstorben und der stand bei euch da rum. Und Sammy meinte, den kannst du haben für wenig Geld. Und da waren so ein paar Hinterlassenschaften drin vom Vorbesitzer und unter anderem war da diese Karte drin. So, ja, wer Geografiekenntnisse hat, der erkennt, das ist Argentinien, genau. Das ist eine Straßenkarte von Argentinien. Also du kaufst einen alten VW Passat in Deutschland aus Babenhausen und dann ist da, du hast diesen Hintergrund, warst da in Argentinien und bist deswegen eigentlich nur zur Bibelschule gegangen, um dich für den Missionsdienst vorzubereiten, fragst dich her, wo sollst du denn hingehen und findest dann so eine Karte. Also es hat mich ja damals total angesprochen und ich habe gesagt, Herr, alles klar, da soll's hingehen und habe dann probiert, unsere Kontakte nach Argentinien aufleben zu lassen, habe da E-Mails geschrieben, angerufen, aber es ist nie irgendwie eine Antwort gekommen und auch unser Missionsleiter hat gesagt, nein, ihr geht zuerst in den Gemeindedienst nach Deutschland, ihr braucht die Erfahrung und ihr braucht auch die Unterstützungsbasis. Also Missionsdienst ist auch Gemeindedienst. Ja, dann hat uns der Herr nach Fürth geführt, in Franken, bei Nürnberg und jetzt hat er uns wieder herausgeführt. Ich sag's mal so kurz. Und wir waren schon mit dieser ganzen Missionsgeschichte, wie sagt man so schön, wir haben das schon beerdigt oder wie sagt man es fromm, auf den Altar gelegt. Ne? Wir haben schon gesagt, Herr Jesus, du hast uns irgendwie ein Herz gegeben für Mission, aber vielleicht ist auch unsere Aufgabe, junge Leute für Mission zu begeistern, zu motivieren, sie dahin zu begleiten. Also wir machen da nichts mehr. Und auf einmal hat Argentinien gesagt, kommt herüber, helft uns. Der Missionsleiter hat uns angebaggert und gesagt, ihr wollt doch, ihr habt doch einen Ruf, komm, lass uns doch mal eine Spionierreise da machen nach Südamerika. Ihr wollt da doch hin und das haben wir dann auch im September 2012 gemacht. Genau. Und ein paar Monate später haben wir uns dann entschieden, da auch hinzugehen. Joachim, bist du so nett und schenkst mir mal was ein. Ich merke schon, mir geht jetzt schon die Spucke aus, aber das ist ja gut für euch, die hier vorne sitzt. So. Gut, machen wir mal weiter. Die Guarani waren einst ein sehr großes Volk und haben so ziemlich die Mitte des südamerikanischen Kontinents ausgefüllt. Also niemand weiß zu der Zeit der Entdeckung, Eroberung Südamerikas, wie viele das eigentlich waren, aber es gibt Schätzungen, die gehen so von 1 bis 2 Millionen Personen aus und das sind wesentlich mehr als damals zum Beispiel, als es damals Portugiesen gab. Die Guarani sind auch ein sehr spirituelles Volk. Also sie sind weniger an den materiellen Dingen interessiert. Das interessiert sie eigentlich nicht. Und von daher sind sie auch wirklich, wir würden sagen, arm. Vielleicht teilweise bitterarm, aber es empfinden sie nicht so. Weil ihr Herz, ihre Ausrichtung geht viel mehr in die geistliche Welt hinein. Also sie sind irgendwie so eine Umkehrung von uns Deutschen. Ne? Bei uns Deutschen ist ja so sehr das Materielle, steht so sehr, sehr im Vordergrund und das Geistliche ist irgendwie so ein bisschen total am Rand. Heutzutage, machen wir mal weiter, heutzutage findet man sie noch in diesen Gebieten, also in diesen Farbmarkierungen dort ein Stamm, ist in Bolivien ansässig, und dann ist das so eine Region, das ist so Paraguay, Argentinien, Brasilien, so die verschiedenen Farben markieren, die verschiedenen Sprachgruppen, Unterstämme. Aber das ist so, die leben da ja nicht alleine, ne, sondern da leben halt irgendwie so eine Bevölkerungsmischung, ist das ja dort oben. Wir werden ganz genau, vielleicht blenden wir das jetzt auch mal ein, wir werden ganz genau in eine Kleinstadt gehen, die liegt hier, die heißt Jardín América, Garten Amerikas, im Bundesstaat Misiones. Das ist der, der hier markiert ist, ist ganz der nordöstliche Arm Argentiniens, der ist zwischen Paraguay und Brasilien ist. Also so ein bisschen so eine Grenzregion, Grenzprovinz ist das. Ganz konkret sieht das so aus, dass wir am 22. April nach Buenos Aires fliegen. Wir werden dann voraussichtlich so circa 4 Monate in Buenos Aires sein, um da in die Sprache hineinzukommen. Machen uns da alle ganz viel Mut, dass man nach 3-4 Monaten sich zumindest verständigen kann und das meiste verstehen kann. Julia nickt, ne? Julia nickt, ne? Gut. Und dann haben wir vor, das ist jetzt relativ neu, noch an einer Missionsschulung teilzunehmen. 3 Monate in Córdoba, das ist mehr im Landesinneren, und transkulturelle Missionsschulung ist das. Und die bereitet uns nochmal speziell auf Indianermission vor. Dazu gehört dann auch nochmal so 2 bis 3 Monate ein Praktikum beim Indianerstamm, und das können wir dann vielleicht auch schon gleich bei den Guarani machen, und dann wollen wir halt nachher in diese Kleinstadt gehen und von dort aus dann die Siedlung erreichen und auch Einsätze machen. Ja, also es ist jetzt keine Zukunftsvision oder so, die ich habe von unserem Schicksal. Die Guarani waren mal sehr kriegerisch, die haben unter anderem auch gegen die Inkas gekämpft, und als dann die ersten Europäer gekommen sind, haben sie auch dagegen gekämpft, und auch dann haben Jesuiten sie ja missioniert, da sagt man sogar, da haben sie die Herzen von gegessen. Die waren jetzt keine Kannibalen oder so, aber die haben gesehen, diese Juiten-Patres, die waren so tapfer in ihrem Sterben, da haben sie sich gedacht, also von dieser Tapferkeit müssen wir uns was aneignen, die steckt in ihren Herzen drin. Also müssen wir die Herzen von denen essen. Aber sie gelten im Großen und Ganzen, ich habe gehört, bis auf eine kleine Gruppe sind sie alle recht sehr, sehr friedliebende, sehr liebe Menschen. Ist unter anderem so, dass bei ihnen so rumschreien oder so geht gar nicht. Ne? Also wenn du da irgendwie rumbrüllst oder so, dann bist du ein ganz furchtbar schlechter Mensch. Das macht man nicht. Das macht man untereinander nicht, macht man zu seinen Kindern nicht. Also eigentlich sind sie richtig, richtig lieb. Genau. Und ja, es ist in Argentinien so, dass die Indios gesellschaftlich irgendwie so von ihren Ansehen her ganz unten stehen. Vielleicht so ein bisschen wie bei uns Roma, Sinti oder Asylanten. Die sind zwar da, aber um die kümmert sich keiner. Man merkt irgendwie, die sind anders, die sind nicht so wie wir. Und da geht keiner groß hin und beschäftigt sich mit denen. Und so geht es halt den Argentiniern auch. Und deswegen sagen sie auch von drüben, unsere Partner, mit denen wir da zusammenarbeiten, das ist gut, wenn ihr kommt, weil uns geht hier mit unserer Mission so langsam die Luft aus. Wir haben so 2005 da ein Ehepaar ausgesandt zu dem Stamm, die sind auch seitdem da, aber sie sagen einfach, wir brauchen Hilfe, wir brauchen weiter Unterstützung. Gut, dann, ja, wir haben einen Traum davon. Erweckung ist ein schwieriges Wort vielleicht, aber wir haben die Hoffnung und den Glauben, dass Gott seinen Geist ausgießen möchte unter den Guarani. Steht ja auch schon in Joel 3 geschrieben, am Ende der Zeit will Gott seinen Geist ausgießen über alles Fleisch, über alle Menschen. Und wir haben die Hoffnung, dass viele Guarani zum Glauben kommen, und unser Wunsch ist, dass ihre eigene Kirche entsteht. Also unsere Beobachtung ist ein bisschen, von dem, was wir bisher gesehen haben, was an Missionsarbeit unter ihnen gibt, dass das irgendwie so läuft, so wie die Latinos halt Gottesdienst feiern, so sollen es die Guarani auch machen, aber irgendwie das funktioniert nicht. Also wenn die Missionare dann weggehen, dann ist irgendwie die Gemeinde auch vorbei oder es dringt nicht richtig durch, und wir glauben, sie müssen Gott anbeten dürfen auf ihre eigene Art und Weise, auch auf ihre eigene Art und Weise Gottesdienst feiern dürfen. Genau. Und ich habe schon erzählt, sie sind spirituell, haben sie wirklich Hingabe. Also ihre, sie können teilweise tagelang eine Zauberhütte aufsuchen, ihre Gebete sprechen, ihre Gesänge machen, damit sie irgendeine Geistoffenbarung erfahren, damit irgendeine Heilung geschieht oder auch nicht geschieht. Man könnte auch sagen, sie sind okkult verstrickt, aber ich will das einfach mal ein bisschen, auch ein bisschen neutral darstellen, so sagen. Also sie haben eine starke spirituelle Hingabe und wir haben die Hoffnung, wenn sie die Gaben und Kräfte des Heiligen Geistes schmecken, dass sie da irgendwann mal total drauf abfahren. Das ist unter anderem der Grund, warum ich diesen Hut trage. Den hat mir mein Freund Knut Adler geschenkt. Der hat auch schon mehrere Einsätze bei den Guarani gemacht und bei einem dieser Einsätze hat er in so einer Siedlung gebetet und hat so geistlichen Kampf gemacht und gegen die Mächte der Finsternis da geboten. Und dann spricht Gott zu ihm, der Kopf der Schlange ist zertreten. Also die Schlange ist ja in der Bibel ein Bild für den Teufel. Und Gott hat zu ihm gesprochen, der Kopf der Schlange ist zertreten. Also dann geht ja von der Schlange keine Gefahr aus. Und er geht so ein paar Meter weiter und auf einmal sieht er da eine Schlange auf dem Boden, wo der Kopf zertreten ist. Die halt also tot war und er hat die Schlange mitgenommen und es war eine sehr giftige Schlange. Und das ist die Schlangenhaut, die jetzt hier außenrum auf diesen Hut geklebt ist. Und genau, und er hat mir den Hut geschenkt, dass ich nie vergesse, dass der Kopf der Schlange zertreten ist. Und manchmal fragt man sich ja, wie ist das mit dem Teufel und seiner Kraft und seiner Wirksamkeit? Und wenn er irgendwie ja schon, Jesus sagt, ich sah den Satan vom Himmel fallen, wie ein Blitz vom Himmel fallen. Ne? Also seine Stätte war dort nicht mehr gefunden und dennoch treibt er irgendwie sein Unwesen. Und mir ist das manchmal so, das ist so wie Nazi-Deutschland 1943, 44. Eigentlich war da schon allen klar, der Krieg ist gelaufen. Das Ding werden wir verlieren. Und dennoch wurde noch irgendwie gekämpft bis zum Letzten. Und ja, und so müssen wir auch wirklich dem Satan Einhalt gebieten, weil er hier sein Unwesen treibt. So, wir glauben nicht nur, dass wir ihn etwas geben können, sondern wir glauben auch, dass wir wirklich was von ihnen lernen und empfangen können. Und mit dieser Haltung wollen wir auch zu ihnen gehen, nicht als die, die jetzt alles besser wissen und besser machen. Die Guarani, um jetzt nur mal ein Beispiel zu nennen, wir in unserer westlichen Welt sind ja sehr individuell geprägt. Das heißt, jeder Einzelne zählt für sich, jeder Einzelne für sich bekehrt sich auch. Und wenn wir die Bibel lesen, dann könnte man manchmal meinen, wir lesen da mein Vater im Himmel oder so. Aber es steht da drin, unser Vater im Himmel. Also es gibt auch viele Dinge im Wort Gottes, die wirklich die ganze Gruppe, eine ganze Gemeinschaft ansprechen. Und die Guarani zum Beispiel funktionieren als Gemeinschaft, als Gruppe, als Kollektiv. Und das ist auch so eine Frage, die wir uns stellen. Vielleicht könnte da ein Ansatz sein, auch mal zu versuchen, so eine ganze Siedlung zu Jesus zu führen, weil die Erfahrung von Missionaren vor Ort ist einfach, es bekehren sich immer wieder Einzelne, die werden dann auch getauft, schließen sich der Gemeinde an und dann passieren zwei Dinge. Entweder fallen sie wieder ab oder aber sie werden von ihrer Gemeinschaft, von ihrer Gruppe, von ihrer Siedlung ausgeschlossen. Und warum passiert das? Weil sie einfach als Gemeinschaft, als Kollektiv funktionieren. Und auf einmal ist da einer anders als sie. Der glaubt anders, der lebt anders, der macht nicht mehr so bei den Traditionen mit. Und ohne, dass sie böse sein wollen, aber sie sagen, wir als Gruppe, wir sind eins, wir funktionieren auch eins. Und auf einmal ist da einer anders, dann sagen sie, also entweder du kommst wieder zurück zu uns und lässt dieses Neue da mit Jesus und so bleiben, oder aber du musst uns verlassen. Ja, genau. Ja, und dann Hilfe zur Selbsthilfe ist ja auch so ein schönes Wort. Man muss da kratzen, wo es juckt. Also wir wollen auch ein bisschen hinhören, was sind ihre Bedürfnisse? Jetzt nicht aus unserer Sicht heraus, was könnte man ihnen alles Gutes tun? Das hat Mission oft früher so gemacht. Aber was sind einfach, was wollen sie haben? Ne? Ich habe mal vom Missionar gehört, der hat die Leute da gefragt, die waren auch recht arm und man hätte alles Mögliche helfen können. Und er hat ihn gefragt, was wollt ihr haben? Er hat ihnen gesagt, einen Fußballplatz. Ja, und hat er erstmal mit ihnen zusammen da einen Fußballplatz angelegt. Aber es hat einem letztendlich geholfen, dass das Evangelium da durchgekommen ist. Gut, ich glaube, eine Folie haben wir noch. Oh ja, das habe ich schon alles erzählt, außer den letzten Punkt. Wir werden zusammenarbeiten in Chadin Amerikas, unter anderem Grund, warum wir da in die Kleinstadt gehen. Es gibt eine Schule vor Ort, aber vor allen Dingen gibt es da eine Gemeinde. Eine kleine Gemeinde, aber eine Missionsgemeinde. Die haben auf ihrem Gemeindesaal ein großes Banner stehen. Unsere Gemeinde existiert, um die unerreichteste Volksgruppe unserer Region zu erreichen. Und das sind die Mboa Guarani. Und darum arbeiten wir mit dieser Gemeinde zusammen und mit dieser kleinen argentinischen Mission, von der ich gesprochen habe. Gut, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Jetzt, einige haben es schon gesehen, aber wir schauen es nochmal, dann kann ich nochmal Luft holen vor der Predigt. Ich habe ein Video mitgebracht und da schauen wir mal rein, wie das da so vor Ort aussieht. Das ist Zusammenschnitte von Reisen aus dem Jahr 2005 und 2007.
Tja, Torben, anstatt zu sagen, ich bin 30 Jahre alt, hat er gesagt, ich habe 30 hinter.
Gott ist wirklich treu. Mehr als 5000 Euro an Spendengeldern für das Brunnenprojekt und das Gästehaus der Mission Guarani in Cunha, Peru, kamen in den letzten 2 Jahren seit 2005 zusammen. Kurz vor unserem Eintreffen in Cunha, Peru, habe ich noch einmal mit dem zuständigen Wasserbauingenieur in Posadas gesprochen. Und tatsächlich, am Tag unserer Ankunft war der Brunnen endlich fertig. Welch ein Segen für die Siedlung. Das war wie lebendiges Wasser für Cunha, Peru. Ich bin Häuptling. Die ganze Siedlung hat immer reklamiert. Wann werden wir endlich Wasser kriegen? Wann wird dieser Mann den Brunnen machen? Und ich sagte immer, man muss zu Gott beten, Gott bitten. Es ist nicht der Mann, der den Brunnen macht, sondern es wird das Werk Gottes sein, für seine Ehre und seine Herrlichkeit. Heute, viele Leute im Dorf sind glücklich. Sie können nicht reden. Aber ich höre die Frauen besonders reden. Die Frauen, die zur Gemeinde kommen. Und konnten nichts anderes euch schenken als ein Lächeln. Und dass die Kinder mit euch gehen und mit euch spielen. Aber das konnten sie tun, obwohl sie nicht sprechen können in Deutsch. Ich sehe viele Leute, die sind glücklich. Auch wenn ihr das jetzt nicht seht. Denn jeder, mit dem ich sprach, sagte mir, dass er glücklich ist. Hoffentlich, Gott möge es schenken, dass das jetzt weitergeht, dass ein Traum Wahrheit wird. Deswegen, als Vertreter der Siedlung, danke ich euch. Als erstes Gott selber und dann den Missionaren und dann den Leuten aus Deutschland, die ihr gekommen seid von so weit her, um eure Liebe und eure Wünsche und eure Gemeinschaft hier zu lassen. So wie wir auf dem Berg, auf dem Weg zum Wald miteinander besprochen haben, ich wünsche mir, dass alle, die hier waren, wiederkommen. Aber das hängt Amen. Natürlich ganz von Gott ab.
Das hängt natürlich ganz von Gott ab.
Amen.
Danke.
Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Dankeschön. Ich sag immer, wenn ihr diesen Zettel lest, dann seid ihr informiert. Und wenn ihr euch in eine dieser Listen eintragt, dann bleibt ihr informiert. Also ihr könnt da eure E-Mail-Adresse oder eure Postadresse eintragen. Wenn ihr die E-Mail-Adresse reinschreibt, schreibt auch bitte eine Telefonnummer rein. Manchmal kann man irgendwas nicht lesen oder man vertippt sich. Dann kann ich zumindest noch mal hinterher telefonieren. Ich mach mal die Liste jetzt so für diese Hälfte und die hier für die andere. Ihr als Gemeinde werdet uns ja unterstützen und dafür möchte ich mich total herzlich bedanken. Das eine ist natürlich die finanzielle Seite, aber das andere ist natürlich einfach das Gebet und dass man weiß, Leute stehen hinter ein. Und ihr habt ja gesehen, da gab es auch schon Einsätze hin und da wird es auch wieder welche geben. Müsst ihr uns aber erstmal ein bisschen ankommen lassen, vielleicht in Jahr 2015 oder 16, also es wird dieses Jahr auf alle Fälle nicht mehr klappen. Also da kann man auch mal einen Einsatz machen, uns ganz praktisch mithelfen. Wir sind total zuversichtlich, dass wir all die Unterstützung zusammenbekommen werden, die wir brauchen. Und wenn es Gott dir aufs Herz legt und du ein Teil ganz persönlich davon bist, dann ist das natürlich super. So, gut, jetzt möchte ich zum Wort Gottes kommen. Und das Wort Gottes ist auf der einen Seite immer eine Ermutigung, aber auch eine Ermahnung. Manchmal ist es auch eine Zumutung und oftmals eine Herausforderung. Und ich habe schon die erste Herausforderung für euch heute. Oh, das ist nett, dankeschön. Brauchst gar nicht so hoch machen, mach mal so. Das reicht. Wir waren hier gestern Abend mit den jungen Leuten zusammen Und der Dennis da, der hat's ja richtig gut gemeint und hat vorher gesagt, ja Torben, und dann gibst du dein Bekehrungszeugnis und wie du zur Mission gekommen bist. Und dann erzählst du uns noch was über Mission und dann hältst du noch eine Predigt. So, das war so sein Plan. Und dann saß ich gestern Abend, ich habe die jungen Leute gesehen, habe gedacht, Mensch, die haben jetzt eine ganze Woche Schule oder Studium hinter sich. Die kennen das schon. Einer sitzt da, ein anderer steht da vorne und redet die ganze Zeit. Die brauchen das jetzt nicht noch, dass hinter einer die ganze Zeit zutextet. Die brauchen das Wort Gottes. Die müssen Gott erleben und eine Ansprache Gottes. Und wir haben uns dann einfach hingesetzt und haben so was gemacht, was ich unter hörendes Gebet kennengelernt habe. Einer kommt auf den Stuhl, die anderen halten die Klappe, sind mal 1-2 Minuten still und probieren mal einfach hinzuhören, was Gott sagt und zeigt. Und ich hatte überhaupt keine Idee, ob das hier mit den Babenhausener Jugendlichen funktioniert. Und ich war überwältigt. Für jeden ist gehört worden, jeder hat gehört und jeder ist am Ende total ermutigt aus diesem Abend herausgegangen, weil Gott zu ihnen gesprochen hat. Aber das Ganze hat damit angefangen, dass sie eine Herausforderung angenommen haben. Und zwar habe ich ihm ganz am Anfang des Abends gesagt, jetzt sitzt doch nicht so weit da hinten, jetzt kommt doch mal nach vorne. Und das ist auch meine Bitte an euch, kommt doch mal nach vorne hier. Ich gehe nach Lateinamerika. Ich muss mich daran gewöhnen, die Menschen sind da nicht so distanziert. Also bitte steht mal auf aus eurem Boot und fangt mal an, die Reihen hier von vorne zu füllen. Ich weiß, das ist jetzt eine Zumutung, gerade für die Alteingesessenen, die immer auf dem gleichen Platz sitzen. Aber so ist das nun mal, wenn man mit dem Herrn Jesus gehen will und im Glauben, wenn man was erleben will, was man noch nie erlebt hat, dann muss man auch mal was tun, was man noch nie getan hat. Und das ist ja schon mal ein guter Anfang, sich ein paar Reihen nach vorne zu bewegen. Dankeschön, ihr helft mir wirklich. Ich mag das nicht, wenn das so distanziert ist. Ja, bitte traut euch. Hier vorne sind noch Plätze frei. Erste Reihe. Ich räume auch meinen Hut beiseite. Genau. Ich wollte euch noch zeigen, was die Guaranis so in ihrer Freizeit machen. Sowas hier zum Beispiel. Kann ich auch mal durchgeben hier. Durch die Reihen. Dann haben wir ja heute Heilungsgottesdienst und das ist natürlich eine super Sache und es ist ja schon offensichtlich, es gibt hier Leute mit Krankheitsnöten und ich habe auch davon gehört und auch Leute, die jetzt nicht hier sind, aber ich muss euch zuallererst mal super enttäuschen, ich kann niemand gesund machen. Ich kann niemanden gesund machen. Aber der Herr Jesus kann. Das ist doch eine gute Botschaft. Und wir müssen vom Herrn Jesus empfangen. Es gibt dieses Bibelwort, sprich nur ein Wort und meine Seele wird gesund. Herr Jesus, sprich nur ein Wort. Das ist doch wunderbar. Und ich bitte euch mal mit mir aufzustehen und mit mir zusammen zu beten. Herr Jesus, wir kommen heute Morgen zu dir, so wie wir sind, mit all unserer Schwäche, Krankheit, Unvollkommenheit und Sünde. Herr, wir bringen dir unser ganzes Leben und ja, sprecht mir doch einfach mal nach. So. Lieber Herr Jesus, wir kommen heute Morgen zu dir. So wie wir sind. Mit all meiner Krankheit, mit all meiner Schwäche, mit all meiner Unvollkommenheit und mit all meiner Sünde. Bitte vergib mir. Schenk mir ein offenes Herz. Offene Ohren. Dein Wort zu hören. und dein Heil zu empfangen. Für Geist, Seele und Leib. Amen. Amen. So, ihr dürft euch wieder setzen. Vielen Dank für euer Vertrauen. Wir hatten heute ein Psalmwort in unserer Mitte aus Psalm 33. Das hat der Reinhard vorgelesen. Reinhard, wo bist du? Ich bitte dich, komm mal nach vorne und lies diesen ganzen Psalm bitte vor.
Jubelt über den Herrn, alle, die ihr zu ihm gehört. Denn Ehre steht ihm zu. Lobt den Herrn mit dem Klang der Zither und spielt für ihn auf der zehnseitigen Harfe. Stimmt ihm zu Ehren neue Lieder an und spielt die Harfe so gut ihr könnt mit ganzer Freude. Denn das Wort des Herrn ist wahr und auf das, was er tut, kann man sich verlassen. Er liebt, was gerecht und gut ist, und seine Gnade erfüllt die Erde. Durch das Wort des Herrn entstand der Himmel, und die Sterne wurden durch seinen Befehl erschaffen. Er setzte dem Meer seine Grenzen und sammelte die Ozeane in riesigen Becken. Alle Menschen sollen dem Herrn achten und in Ehrfurcht vor ihm stehen. Denn er sprach und es geschah. Er befahl und die Erde wurde erschaffen. Der Herr macht die Vorhaben der Völker zunichte und vereitelt ihre Pläne. Doch was der Herr will, gilt für immer. Und was er beabsichtigt, steht für immer fest. Glücklich ist das Volk, dessen Gott der Herr ist und das er sich zu seinem Eigentum erwählt hat. Der Herr schaut vom Himmel herab und sieht alle Menschen von seinem Thron aus, sieht er jeden Einzelnen. Er hat ihre Herzen gemacht und weiß nun alles, was sie tun. Ein König siegt nicht durch die Größe des Heeres, ein starker Krieger befreit sich nicht durch seine große Kraft. Selbst ein Pferd kann dir nicht den Sieg verschaffen, und mit all seiner unbändigen Kraft kann es dir nicht helfen. Der Herr aber beschützt alle, die ihm gehorchen und auf seine Gnade vertrauen. Er bewahrt sie vor dem Tod und erhält sie in der Hungersnot am Leben. Wir vertrauen auf den Herrn, denn nur er allein kann uns helfen und uns mit seinem Schild beschützen. Von Herzen freuen wir uns über ihn, und wir vertrauen auf seinen heiligen Namen. Der Herr, lass uns deine Gnade erfahren, denn du allein bist unsere Hoffnung. Amen.
Amen. Vielen, vielen Dank. Also dieser Psalm 33 drückt sehr stark aus, was mich bewegt. Und was ich sagen möchte, Gott sieht dein Leben, deine Situation und er ist der Einzige, der uns helfen kann. Wir kommen ja in der Zeit vom Kirchenjahr her, Weihnachten liegt hinter uns. Das ist gewesen, die Geburt Jesu Christi, Gott wird Mensch, kommt uns ganz nahe, kommt zu uns und wir gehen auf Ostern hin, auf die Kreuzigung und auf die Auferstehung Jesu Christi. Und ein bisschen ist das so das Schicksal unseres Lebens. Auf der einen Seite wissen wir, Jesus ist bei uns, er ist hier, er ist real, so wie die Jünger und die Menschen zu seiner Zeit das erlebt haben, so wie wir das in der Bibel nachlesen können. Da sind Zeichen, da sind Wunder geschehen. Aber, und jetzt sage ich mal ein ganz großes Aber, der Herr Jesus hat 3 Jahre lang in Israel gewirkt. Und laut biblischen Bericht hat er massenhaft Leute geheilt, haben seine Jünger massenhaft Leute geheilt, aber am Ende waren immer noch Kranke da. In der Apostelgeschichte haben die immer noch Kranke geheilt. Der Herr Jesus selber, so berichtet uns das Wort Gottes, hat 3 Tote auferweckt. Den Jüngling Zunein, die Tochter des Jairus und den Lazarus. Aber selbst diese Toten, die Jesus persönlich zum Leben erweckt hat, die reisen heute nicht durch unsere Gemeinden und geben ihr Totenauferweckungszeugnis. Die sind wieder gestorben. Und um es anders mal auszudrücken, ja, sie wurden von den Toten auferweckt, aber sie sind immer noch in der Dimension der Vergänglichkeit geblieben. Und wir sind der Vergänglichkeit unterworfen. Das, ich sag mal so, das ist unser Schicksal seit dem Sündenfall. Wir haben hier noch nicht das ewige Leben. Das ist erst etwas, was kommt. Und jede Heilung, die geschieht oder sogar eine Totenauferweckung, möge sie geschehen, ist immer noch ein Zeichen für das, was eines Tages kommen wird. In der Theologie nennt man das das schon jetzt und noch nicht. Und wir leben in diesem Spannungsfeld und was immer der Herr heute in unserer Mitte tut, ich oder auch er wird dieses Spannungsfeld nicht auflösen. Und das ist nun mal einfach so. Und dennoch weiß ich darum, dass der Herr Jesus heilt. Und zwar nicht nur körperlich, sondern ganzheitlich für Geist, Seele und Leib. Und warum darf ich mir da so sicher sein? Zum einen ist es sein Name. Er heißt Jesus. Der Engel hat es dem Josef im Traum offenbart und hat gesagt, du sollst ihm den Namen Jesus geben. Zu Maria ist der Engel tatsächlich erschienen und hat ihm gesagt, du sollst ihm den Namen Jesus geben. Also das war Gott wichtig, dass Jesus Jesus heißt und nicht irgendwie anders. Und der Name Jesus bedeutet Jahwe rettet. Gott rettet. Und retten im biblischen Sinn ist immer etwas Ganzheitliches. Es bedeutet in tödlicher Gefahr bewahrt zu bleiben. Es bedeutet heil werden, gesund werden am Körper, Befreiung erleben von dämonischer Belastung für die Seele und Vergebung der Sünden zu empfangen. Jesus, Jahwe rettet, Gott rettet, dieser Name ist Programm. Wie ist Gott? Gott rettet. Was tut Gott? Gott rettet. Was ist sein Name? Was ist sein Wesen? Gott rettet. Und immer wenn wir diesen Namen aussprechen, Jesus, 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 dann sprechen wir aus, Gott rettet. Gott rettet. Gott rettet. Er heilt, er befreit. Es gibt keine abstrakte Rettung, will ich dir mal sagen, so irgend sowas Theoretisches. Als das Volk Israel auf das Wort Gottes hin hinausgezogen ist aus Ägypten, da war die erste große Herausforderung, vor der sie standen, das Rote Meer. Zumal sie die ägyptische Armee im Nacken hatten. Und eigentlich, ja, das war eine echte Not. Das war total real. Und dann spricht Gott zu Mose, erhebe deinen Stab Und er hat es getan, Mose hat den Stab erhoben und Gott hat das Meer geteilt. Das ist doch wunderbar. Gott tut immer den schwereren Teil. Wir müssen einfach nur das tun, was er uns sagt und zeigt. Und Gott hat dann das Meer geteilt und es ist eine wunderbare Rettung geschehen. Vor ihnen die Feuersäule, hinter ihnen die Wolkensäule, also ganz Israel da durch das Meer, die ägyptische Armee hinterher und dann ist das Meer zurückgekommen und die ägyptische Armee ist ersoffen. Und das muss man sich mal irgendwie versuchen, auch plastisch vorzustellen. Das war ja eine Armee auf der Höhe ihrer Zeit. Die hatten Streitwagen, die hatten mächtige Kriegswaffen und die Israeliten hatten eben nichts, eigentlich militärisch gesehen, nichts entgegenzusetzen. Sie hätten sich völlig aufreiben können. Aber Gott hat gerettet. Ich muss an diese Geschichte denken, wo der Jesus in einem Haus war und es war völlig überfüllt. Und vier Freunde haben einen Gelähmten, wollten sie zu ihm bringen. Aber sie kamen da nicht durch, weil das Haus so voll war. Und dann fingen sie an, das Dach abzudecken und haben diesen Gelähmten auf seiner Matte an Stricken herabgelassen. Direkt den Herrn Jesus vor die Nase. Und ich kann mir vorstellen, wie das ganze Haus und alle Menschen, die da drinnen waren, gedacht haben, so und jetzt? Was passiert jetzt? Und der Herr Jesus spricht diese einfachen Worte zu ihm, dir sind deine Sünden vergeben. Also, ich denke, viele haben jetzt erwartet, der heilt den. Aber Jesus spricht zu ihm, dir sind deine Sünden vergeben. Der Herr Jesus schaut viel tiefer als das Äußerliche, sondern er sieht, die wirkliche Not dieses Gelähmten ist woanders. Sein Problem ist eigentlich nicht, dass er gelähmt ist, sondern er braucht Vergebung seiner Schuld. Und wir brauchen alle Vergebung unserer Schuld. Nicht nur zu Anfang unseres Glaubenslebens, wenn wir den Herrn Jesus annehmen, sondern eigentlich jeden Tag. Eigentlich jeden, auch wenn es uns nicht bewusst ist, eigentlich brauchen wir Vergebung jeden Tag. Das Vater unser ist ja ein tägliches Gebet. Unser täglich Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und er spricht diese Worte aus und die Frommen damals im Saal, für die war das so eine Zumutung. Was bildet der sich eigentlich ein, dieser Jesus? Niemand kann Schuld vergeben, außer Gott. Was glaubt er, was er ist? Und einfach so zu sagen, dir ist deine Schuld vergeben und das war's jetzt? Das ist so ein bisschen billig, ein bisschen einfach. Und der Herr Jesus erkannte ihre Gedanken und er sprach aus, was ist einfacher, zu diesem Gelähmten zu sagen, dir ist deine Schuld vergeben oder zu sagen, steh auf, nimm deine Matte und geh. Aber damit ihr wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünde zu vergeben, sage ich dir, steh auf, nimm deine Matte und geh. Und der Gelähmte stand auf und ging. Halleluja. Wir haben einen wunderbaren Gott. Gottes Heil für uns Menschen ist umfassend für Geist, Seele und Leib. Die Bibel berichtet uns noch andere Geschichten. Ich muss denken an diese Frau, die sie zu Jesus geschleppt haben, frisch beim Ehebruch ertappt. Und sie kommen dann zu Jesus ganz scheinheilig und sagen, diese Frau ist frisch beim Ehebruch ertappt worden. Mose hat uns geboten, solche zu steinigen. Was sagst du? Ja, meine erste Frage wäre da, wo ist denn der Ehebrecher? Also Mose hat geboten, den Ehebrecher und die Ehebrecherin zu steinigen. Warum schleppen sie nur die Frau an? Aber es war eine Fangfrage, die sie Jesus gestellt haben. Auch schon damals war es nicht erlaubt, irgendwelche Leute zu steinigen. Sie waren unter römischer Herrschaft, das war ein Rechtsstaat, da gab es ein Rechtswesen und sie hatten nicht die Erlaubnis, da irgendwen aus irgendeinem Grund ohne ein Gerichtsurteil irgendwie umzubringen. Also wenn Jesus gesagt hätte, steinigt sie, hätten sie ihm verklagt hinterher und hätten gesagt, hier, der hält nicht das römische Recht ein. Wenn er sagt, lasst sie laufen, hätten sie gesagt, er hält nicht das Gesetz Gottes ein. Und das ist interessant, Jesus sagt erstmal überhaupt gar nichts. Nichts. Er malt da irgendwie oder schreibt irgendwie im Sand herum, wir wissen nicht genau was. Und irgendwann steht er auf und sagt, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und da standen sie nun alle, die sie verklagt haben, den Finger auf sie gezeigt haben, gesagt haben, diese schlimme Sünderin. Und ich weiß nicht genau, was passiert ist, was Gott in diesem Augenblick in ihren Herzen und Gewissen getan hat, aber steht geschrieben, die Ältesten von ihnen, die Älteren, die gingen zuerst. Und nachher gingen auch die Jüngeren. Und am Ende waren sie alle weg. Und Jesus spricht zu dieser Frau, Frau, hat dich niemand verdammt? Und sie sagt, nein, niemand. Und der Herr Jesus sagt, so verdamme ich dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Das ist unser Herr Jesus. Wir haben keinen Auftrag, einander anzuklagen. Das tut der Teufel. Wir haben keinen Auftrag, zu richten. Das tut Gott. Gott ist unser Richter. Wir haben einen Auftrag, einander zu ermutigen, einander zu segnen. Und wenn dein Bruder an dir sündigt, dann darfst du, oder deine Schwester, Schwestern sind immer eingeschlossen, dann darfst du, ja, ist das gleiche Wort, also im Griechischen ist das gleiche Wort, ist nur eine andere Vorsilbe, ist so wie Lehrer und Lehrerinnen, habt da mal Texte gelesen, liebe Lehrer und Lehrerinnen, die Schüler und Schülerinnen der Gesamtschule so und so, laden alle Mitbürger und Mitbürgerinnen ein, ist katastrophal, ne? Also, gleiche Wort, also Schwestern sind immer mit eingeschlossen. Also, wenn sie der andere an dir sündigt, dann geh hin und weiß ihn zurecht. Und wenn er auf dich hört, hast du ihn gewonnen. Und wenn nicht, dann nimm noch ein oder zwei andere mit, denn durch Zweier-, Dreier-Zeugen-Mund soll jede Sache bestätigt werden. Aber immer den direkten Weg. Weißt du, ich habe festgestellt, ich rede ganz anders über Menschen, als wenn ich dann mit ihnen direkt rede. Auch ganz bewusst, wenn mir irgendwas an ihrem Verhalten oder so nicht gefällt. Und auf einmal hörst du den anderen, du siehst ihn und du fängst ihn auch an zu verstehen. Ihr habt hier was geschrieben, was eure Gemeindevision ist. Wir leben in Beziehung und nehmen uns gegenseitig wertschätzend wahr. Amen. Wertschätzend wahr. Wir müssen da eine Gegenkultur sein. Also richtig hippie-mäßig drauf. Deutschland ist so voller Kritik, so leistungsbezogen, so perfektionistisch. Mich kotzt das manchmal an und ich bin das ja selber auch, bin ja auch Deutscher, ne? Auch die Anteile, die ich da in mir entdecke, ne? Es geht mir so auf den Keks. Wir brauchen wirklich eine Kultur der Ermutigung und der Wertschätzung in unseren Gemeinden. Der Herr Jesus traut uns viel zu. Er hat der Frau zugetraut, dass sie von dem Tag hingeht und nicht mehr sündigt. Er wäre der Einzige gewesen, der das Recht gehabt hätte, über sie ein Urteil zu sprechen und sie verdammen, weil er der Einzige ist, der ohne Sünde ist. Aber er hat es nicht getan. Welches Recht nehmen wir uns raus, über irgendeinen Menschen ein Urteil zu fällen, ihn in irgendeine Ecke zu schieben, der ist so und so, der macht das und das, ist doch gar nicht unser Ding. Der Herr Jesus setzt die Menschen frei und wir sind auch noch dazu gerufen, die Menschen freizusetzen. Und der Herr Jesus traut viel zu, gerade jungen Leuten. Ich habe das gestern bei der Jugend gesagt. Wie alt waren die Jünger? Also die Jugendlichen müssen jetzt mal still sein, ne? Wie alt waren die Jünger? Schmeiß doch mal ein paar Zahlen in den Raum. 30 oder jünger? 15 bis 18, höre ich da. Das ist, also ganz genau wissen wir es nicht, aber uns ist ja eine Geschichte überliefert, in der Lutherbibel ist sie überschrieben mit die, vom Tempelgroschen, also da wurde diese Tempelsteuer eingetrieben. Und die sie eingetrieben haben, kamen auf Petrus zu und haben gesagt, ja, pflegt euer Meister die Tempelsteuer nicht zu geben. Und Petrus kommt dann zu Jesus und Jesus sagt zu ihm, ja, wer muss Steuern bezahlen? Die Fremden oder die Kinder? Er sagt, ja, die Fremden müssen Steuern bezahlen. Dann sagt er, dann sind die Kinder ja frei. Ja, sagt Petrus, ja, sind wir frei. Aber damit wir ihm keinen Anstoß geben, geh hin zum See. Und den ersten Fisch, den du fängst, der wird im Maul das Geld haben, was wir brauchen. Und das gib ihnen für dich und für mich. Und diese Steuer musste gezahlt werden, laut Gesetz des Moses, ab dem 21. Lebensjahr. Und Jesus bezahlt sie letztendlich nur für sich und für Petrus. Und daraus lässt sich schließen, die anderen waren alle jünger als 21. Und es würde auch ein bisschen begründen, warum Petrus diese Vorrangstellung hatte. Er war halt ein Stück älter als die anderen. Er war ja auch schon verheiratet, wie wir davon lesen. Also, und wahrscheinlich sind sie nicht gerade erst 12 gewesen, also hatten nicht gerade erst diesen Einsetzungsritus vom Kind zum Erwachsenen hinter sich, sondern irgendwas so zwischen 13 und 20, also irgendwie dieses Teenie-Alter. Jetzt überlegt euch das mal. Also die Jünger waren nicht diese Apostel, wie wir sie manchmal dargestellt sehen, auf irgendwelchen heiligen Figuren mit langem Rauschebart, sondern das waren Teenies. Und Jesus hat sie gerufen, bei ihm zu sein. Und nachdem sie eine Zeit lang bei ihm waren und gehört haben, was er zu sagen hat, gesehen haben, was er getan hat, hat er irgendwann gesagt, so, Jungs, genug gehört und gesehen, jetzt gebe ich euch Vollmacht, die Kranken zu heilen, die Dämonen auszutreiben, die Toten aufzuerwecken und das Evangelium zu predigen. Und ich schicke euch mal voraus. Und ihr macht das jetzt. Er war der Meister und das waren seine Jünger, seine Schüler. Also das Ziel, das Ergebnis sollte irgendwann mal sein, dass sie genauso sind wie er und dass sie genau das tun, was er getan hat. Und diesen jungen Leuten vertraut er viel an und sie gehen dann los und sagen irgendwann total begeistert, also nicht nur die Kranken werden gesund, sondern auch die Dämonen müssen weichen in deinem Namen. Und Jesus sagt, freut euch nicht, dass die Dämonen euch untertan sind, freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Und wenn wir jetzt auf diese Jünger mal schauen, laut biblischem Bericht, die waren ja lange nicht vollkommen, in ihrem Charakter nicht. Ziehen sie da irgendwann mal durch Samarien, durch das Nachbargebiet, man hat's ja immer so mit den Nachbarn, die mag man ganz besonders nicht und so, und dann werden sie dort nicht aufgenommen in ein Dorf über Nacht. Und dann fragen sie, Herr Jesus, sollen wir den Herrn bitten, dass er Feuer auf dieses Dorf fallen lässt, dass es verzehrt wird, wie Sodom und Gomorra? Und der Jesus sagt, ja, spinnt ihr? Wisst ihr nicht, wessen Geisteskinder ihr seid? Die waren unterwegs und die haben sich zwischendurch gestritten, wer der Größte von ihnen ist. Die haben schon in Jerusalem die Ministerposten verteilt. Sie haben jetzt gedacht, wir ziehen jetzt nach Jerusalem ein und Jesus wird da zum König eingesetzt über Israel und wir können mit ihm herrschen. Und Jesus rückt sie zurecht und sagt, wer der Größte unter euch sein will, der soll der Diener aller sein. Also natürlich waren sie unvollkommen, so wie wir auch unvollkommen sind, aber der Herr Jesus hat ihnen viel zugetraut. Und wir sollen unsere junge Generation freisetzen, weil der Herr Jesus ihnen viel zutraut. Und dir traut der Herr Jesus auch viel zu. Für mich ist das eigentlich die Erfahrung der letzten Jahre, die ich machen durfte. Ich bin jahrelang irgendwie so auf der Suche nach Vollmacht gewesen. Und irgendwann habe ich diese Suche aufgegeben. Ich habe immer gedacht, das funktioniert mit der Vollmacht so. Man muss was ganz Besonderes tun. Und ich hatte da so an Beten und Fasten gedacht. Und also Fasten fällt mir unheimlich schwer, muss ich dazu sagen. Genau. Und wenn ich das dann tue, dann muss ich was Besonderes erleben. Irgendeine Kraftwirkung, Engelserscheinung, was auch immer. Und dann habe ich was Besonderes empfangen. Und dann bin ich was Besonderes und dann gehöre ich zu diesen besonderen Leuten, durch die Gott diese besonderen Wunder wirken kann. Aber selbst wenn ich gebetet und gefastet habe, ich habe nie was Besonderes erlebt. Also ich habe schon den Herrn mehr gespürt, ein tieferes Maß von Sündenerkenntnis gehabt und so weiter. Aber nie dieses Besondere, was ich erwartet habe. Und ich will das mal... Ich nenne mal ein Beispiel. Ich weiß nicht, ob ich davon schon erzählt habe. Habe ich euch schon aus der Handballhalle erzählt? Habe ich das schon mal gemacht? Okay, weil das ist ein Beispiel, was ich sehr gerne benutze. Also ich habe in Fürth wieder Handball angefangen zu spielen. Jetzt nicht so hoch wie die Stoffels-Jungs. Unterste Liga war das, ne? Also ganz sachte, ne? Aber Handball ist ja nun doch nicht so ganz sachte. Da geht's halt auch mal zur Sache. Und das hat nicht lang gedauert und jemand lag da mit dem Knie und hatte wirklich furchtbare Knieschmerzen. Der tat mir einfach leid, mein Mannschaftskollege, und ich bin hingegangen, habe eine Hand aufgelegt und habe leise ein Gebet gesprochen. Er hatte wirklich so starke Schmerzen. Wir waren uns eigentlich sicher, der kommt direkt von der Handballhalle ins Krankenhaus. Und dann konnte er mit dem Knie schon zur Kabine hochrumpeln. Das Spiel hat nicht mehr lang gedauert, es war dann fertig. Und unter der Dusche treffen wir uns dann wieder. Und ich sag so zu ihm, du, Michael, ich habe gerade für dich gebetet. Und dann sagt er, ja, das ist auch schon besser geworden, aber richtig gut ist das noch nicht. Und ich sag zu ihm, du Michael, in der Bibel, da gibt es so eine Geschichte, da hat der Herr Jesus einen Blindgeborenen geheilt. Und er hat einmal für ihn gebetet und dann konnte er die Leute sehen, so wie Bäume. Und hat dann nochmal für ihn gebetet und dann konnte er ganz klar sehen. Soll ich für dich nochmal beten? Ja, mach das gerne. Also wir da unter der Dusche, wie der Herr uns schuf. Ich eine Hand auf das Knie. Und in dem Augenblick, Handballer, Männer, ne? Und in dem Augenblick wird mir bewusst, was ich ja eigentlich tue. Ich weiß nicht mehr, was ich gebetet habe. Aber es war kurz. Ganz kurz. Amen. Hand schnell wieder weg. Und keiner hat's gesehen. Und wir waren ganz glücklich, dass es keiner gesehen hat. Du, der ist mit dem Knie nachher in Skiurlaub gefahren. Halleluja. Wir haben einen wunderbaren Gott. Habe ich euch die Geschichte erzählt mit dem jungen Mann, der computerspielsüchtig gewesen ist? Ich reiß zurzeit ein bisschen rum. Okay, dann kann ich es ja erzählen. Okay. Also, ich bin zu einem jungen Mann gerufen worden. Freunde von ihm haben mich zu ihm gerufen, haben gesagt, du, wir spielen alle Computer, alle World of Warcraft, aber der spielt nur noch Computer. Also zur Schule ist er noch gegangen und gegessen hat er auch noch, aber das war es so ziemlich. Und vielleicht bist du der Einzige, auf den er noch hört. Ja, okay, also ich hin, kannte das Problem ja schon aus Babenhausen. Also ich hin, ich hatte ein festes Ziel, der soll mir seinen Computer mitgeben, für den ist 40 Tage Computerfasten dran, dass er davon freikommt. Ja, wollte mir natürlich seinen Computer nicht geben. Ich habe so alles auf eine Karte gesetzt, habe gesagt, du, dann sind wir keine Freunde mehr. Hat er sich noch überlegt. Und dann hat er irgendwann gesagt, du, Torben, ich glaube, ich habe da einen Dämon, sagt er zu mir. Und ich denke, der, jetzt spinnt er. Ich denke wirklich, der spinnt. Der soll mal nicht alles, waren so meine Gedanken, der soll mal nicht alles auf den Teufel schieben. Der junge Mann soll mal Verantwortung für sein Leben übernehmen. Und ich war schon echt ein bisschen ärgerlich und habe gesagt, naja, wenn das Problem ist, das ist ja gar kein Problem. Das kann man ja austreiben im Namen Jesu und dann ist gut. Dann habe ich gesagt, komm, dann lass uns jetzt beten. Sagt er, nee, ich kann nicht beten. Ich sag, doch, du kannst beten. Nein, ich kann nicht beten. Naja, dann fange ich an, für den zu beten. Also wie gesagt, ich habe das nicht geglaubt. Und auf einmal fängt er an zu manifestieren. Also krümmt sich da auf dem Boden, macht so komische Bewegungen und komische Geräusche. Du, auf einmal habe ich aber auch geglaubt, dass der einen Dämon hat. Und dann habe ich nicht mehr gebetet, so wie ich das vielleicht auch jahrelang für die Kranken gemacht habe. Ah, lieber Herr Jesus, bitte rühr an und ist ja auch so ein lieber Kerl und so weiter und so fort. Dann habe ich gesagt, im Namen Jesu, fahr aus. Und das ging so 2-3 Minuten. Und dann war er frei. Und dann atmet er auf, das Gesicht strahlt. Und dann hat er mir mit Freude seinen Computer mitgegeben. Halleluja. Warum erzähle ich das? Also, wenn wir nackig unter der Dusche mit einem Stoßgebet einen Kranken heilen können, wenn wir Macht haben, Dämonen auszutreiben, wobei wir noch nicht mal glauben, dass ein Dämon überhaupt das Problem ist, dann müssen wir mal darüber nachdenken, welche Vollmacht wir empfangen haben im Namen Jesu. Ich habe davon erzählt, dass ich jahrelang auf der Suche nach Vollmacht war. Ich bin ja jetzt ein bisschen in Gemeinden unterwegs und dann muss ich auch mal länger mit dem Auto fahren. Und letztens war ich sonntags morgens wieder unterwegs. Dann bin ich ein bisschen müde geworden und dann wollte ich eine bestimmte CD hören, gute erbauliche Musik oder gute Lobpreismusik und auch fetzig, dass ich schön wach bleibe. Und dann habe ich im Auto diese CD gesucht. Und dann habe ich im Handschuhfach gesucht. Viele CDs drin, war nicht im Handschuhfach. In den Seiten war nicht drin. Dann habe so ein Kangoo habe ich, hab oben noch so eine Ablage, oben in der Ablage gesucht. Ne, alle möglichen CDs da gefunden, aber diese CD nicht gefunden. Und irgendwann komme ich auf die Idee, die ist vielleicht schon drin, die CD. Und ich mache einfach an und ich merke, sie ist drin. Hast du schon mal Leute gesehen, die verzweifelt ihre Brille gesucht haben? Und haben sie auf der Nase oder irgendeinen Schlüssel überall und haben sie dann nachher irgendwo in der Jacke oder in der Tasche am Körper. Du, manchmal sind am schwierigsten die Dinge zu finden, die man schon längst hat. Und ich glaube, mir ist das mit der Vollmacht zugegangen. Ich habe etwas gesucht, was ich schon längst hatte. Und ich glaube, dass jeder, der den Heiligen Geist empfangen hat, der die Taufe im Heiligen Geist empfangen hat, der hat Vollmacht empfangen von dem Herrn Jesus. Mir ist da ein Bibelwort und Bibelgeschichte wirklich zum Schlüssel geworden. Und zwar ist es die Geschichte des Heilung des Gelähmten. Also Petrus und Johannes sind unterwegs zum Tempel und da liegt einer, der ist gelähmt am Eingang, wo sie dort reingegangen sind und bettelt sie an und hofft auf ein Almosen, auf etwas Geld. Und Petrus sagt, sieh uns an und hat schon Hoffnung, dass er jetzt was bekommt. Und Petrus sagt, Gold und Silber habe ich nicht. Haben wir nicht, aber was wir haben, das geben wir dir im Namen Jesu von Nazareth. Steh auf. Und interessant ist, dass er dann noch gar nicht aufstand, sondern Petrus ist erst hingegangen, hat ihn aufgerichtet und dann steht geschrieben, und sogleich, sofort wurden seine Knöchel fest und er ging und sprang umher im Tempel. Und Petrus spricht dann nachher zu dem Volk, die auf sie schauen, und er sagt dann, könnt es nachlesen, Apostelgeschichte 3, Vers 12, ihr Männer von Israel, was wundert ihr euch darüber oder was seht ihr auf uns, als hätten wir durch eigene Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass dieser gehen kann? Also Petrus macht ein Statement und sagt, das ist nicht unsere Kraft, die wir haben. Ich habe ja immer gedacht, mit der Vollmacht, man müsste da so eine besondere Kraft empfangen und würden das irgendwie spüren. Er sagt, das ist auch nicht unsere Frömmigkeit, weil wir so viel beten und so oft Lobpreis machen, sondern er sagt dann später, durch den Glauben an seinen Namen hat sein Name diesen, den ihr seht und kennt, stark gemacht. Und der Glaube, der durch ihn gewirkt ist, hat diesen die Gesundheit gegeben vor euer aller Augen. Er sagt, es war der Glaube an den Namen Jesus, der dieses Wunder vollbracht hat. Es war nicht unsere Kraft, nicht unsere Frömmigkeit. Was seht ihr auf uns? Wir haben damit eigentlich nichts zu tun. Und seitdem ich das tue und nicht mehr sage, Herr Jesus, mach du. Also früher habe ich so für Kranke gebetet, einfach weil ich so gewohnt war, weil ich so gehört hatte, habe irgendwie so gebetet, lieber Herr Jesus, komm und berühr den und Herr Jesus, mach jetzt und tu jetzt. Und es ist eigentlich sehr wenig nur passiert. Ich will es mal so sagen. Vielleicht in 10 Fällen ist mal bei einem eine Besserung eingetreten. Und ich war eigentlich schon an so einem Punkt zu sagen, ich bete nicht mehr für die Kranken, weil da passiert nichts. Das macht keinen Spaß. Das ist für mich frustig, ist für den Kranken frustig. Jetzt kommst du da als Pastor nicht immer aus der Nummer raus. Ne? Manchmal kommen die Leute auf dich zu und sagen, Pastor, die OP steht an oder so und so sieht's aus. Bitte bet doch mal für mich, dann bist du natürlich auch brav und lieb. Ne? Als Pastor muss ja brav und lieb sein. Und dann hast du auch für die Leute gebetet. Aber es passieren signifikant, bedeutend mehr Heilungen, seitdem ich anders bete. Seitdem ich nicht mehr bete, Herr Jesus, mach du, sondern seitdem ich mich auf dieses Wort stelle, dass der Jesus zu uns gesagt hat, heilt die Kranken. Und ich spreche aus, was da geschehen soll im Namen von Jesus. Und ich sage, für die Ergebnisse übernehme ich keine Verantwortung. Wie es der Petrus gemacht hat. Der hat gesagt, was seht ihr auf uns? Das ist nicht meine Frömmigkeit, das ist nicht meine Kraft. Das war der Glaube an den Namen Jesus. Punkt. Und seitdem passiert signifikant viel, viel mehr. Weil der Herr Jesus ist der Meister. Und er hat Jünger eingesetzt, Lehrlinge oder Auszubildende, wenn wir heute sagen. Und stell dir vor, da ist ein Handwerksmeister und der gibt dir jetzt den Auftrag, was da zu tun ist. Manuel, du kennst das vielleicht aus der Werkstatt. Sollst einen Ölwechsel machen, ein Getriebe ausbauen oder was weiß ich auch immer. Und du stehst da jetzt davor, vor dem kaputten Auto und sagst, oh Meister, du siehst das kaputte Auto. Bitte komm und reparier's. Meister, du hast die Kraft dazu. Das Wissen und die Vollmacht. Und der Manuel steht da so eine halbe Stunde und irgendwann schaut der Meister mal um die Ecke, um zu gucken, wie weit ist denn sein Lehrling mit dem Auto. Und er sieht, der macht nichts. Der sagt, hallo, ich hab dir das doch gezeigt, ich hab dir das doch beigebracht, du bist jetzt dran, du musst das jetzt machen. Wir lachen darüber, aber ich glaube, dass das wirklich ein Schlüssel ist. Also für mich ist das wirklich zum Schlüssel geworden. Ich sag nicht mehr, Herr Jesus, mach du, sondern ich spreche aus im Namen Jesus, was geschehen soll. Da begibst du dich auch aus der Komfortzone heraus, weil bis dahin war es ja immer in der Verantwortung vom Herrn Jesus was zu tun. Aber auf einmal stehst du in diesem Riss zwischen Himmel und Erde. Stehst natürlich blöd da, wenn nichts passiert. Aber das müssen wir aushalten. Ich weiß auch nicht, warum manche geheilt werden und warum manche nicht geheilt werden. Wir haben da heute Morgen am Frühstückstisch noch drüber gesprochen. Ich weiß es nicht. Und ich weiß nur eins: Wenn du das Wunder erlebst, dann ist das wunderbar. Dann kannst du dich nachher hinstellen und kannst Zeugnis geben, ist alles super. Du brauchst viel mehr Glauben, wenn du das Wunder nicht erlebst. Dass du den Glauben brauchst, der Herr Jesus meint es immer noch gut mit mir. Er liebt mich immer noch und er ist immer noch für mich. Ich weiß nicht, wie es uns ergangen wäre, wenn wir jetzt keine Kinder bekommen hätten, aber eins weiß ich, dann hätten wir mehr Glauben gebraucht als jetzt. Und früher habe ich immer so gedacht, Wir brauchen einen großen Glauben. Umso größer die Erwartungshaltung ist und die Überzeugung, umso öfter wir das vielleicht auch noch aussprechen und proklamieren, umso eher geschieht da etwas. Ich bin da mittlerweile zu einer anderen Überzeugung gekommen und da muss ich jetzt mal hier einmal an das Gurkenglas heran. Steht da unten. Das ist die Gurkenpredigt, ne? Also jetzt nicht, dass ihr denkt, meine Frau ist schwanger oder so. Ich habe jetzt immer ein Glas Gurken dabei. Dem ist nicht so. Der Herr Jesus, in Lukas 17, da sind die Apostel zum Herrn Jesus gekommen und haben gesagt, Herr Jesus, stärke uns den Glauben. Und der Herr Jesus hat da folgende markante Aussage getroffen. Er hat gesprochen, wenn ihr Glauben hättet, so groß wie ein Senfkorn, dann könntet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen, reiß dich aus und versetze dich ins Meer und er würde euch gehorchen. Also sie sagen, stärke uns den Glauben oder an anderer Stelle auch mehre uns den Glauben. Und der Herr Jesus macht hier eine quantitative Aussage, also eine Größenaussage. Wie viel Glauben musst du denn nun haben? Und der Jesus nimmt ein Samenkorn. Das ist ja schon etwas sehr Kleines, ein Samenkorn. Und er nimmt von diesem Samenkorn das kleinste Samenkorn, was damals in seiner Zeit bekannt war, das Senfkorn. Und er sagt, wenn ihr so großen Glauben hättet, dann könntet ihr zu dem Maulbeerbaum sprechen, reiß dich aus und versetz dich ans Meer. Oder an anderer Stelle sagt er dann könntet ihr Berge versetzen. Also ich habe früher mal gedacht, mein Glaube muss groß sein, damit Gott ein Wunder tut. Aber diese Bibelstelle sagt, ein ganz klitzekleiner Glaube reicht aus. Nicht mein Glaube muss groß sein, mein großer Glaube an einen kleinen Gott, sondern mein kleiner, schwacher, zweifelnder Glaube an einen großen Gott kann Wunder bewirken. Um euch das mal deutlich zu machen, also wir haben sowas regelmäßig bei uns, vielleicht ihr ja auch, so eingelegte Gurken und da sind so kleine gelbe Punkte drin. Ganz unten sammeln die sich ab. Das sind die Senfkörner. Und die hier sind schon aufgequollen. Also sind schon ziemlich große Senfkörner. Der Herr Jesus sagt, so ein klein bisschen Glauben reicht aus. Also ich habe festgestellt, fast umso mehr ich bete und proklamiere und bekenne, umso kleiner ist mein Glaube. Wenn ich von was wirklich überzeugt bin, dass das funktioniert und dass das werden wird, dann bete ich vielleicht einmal, dann spreche ich das vielleicht einmal aus und dann ist aber auch gut, weil ich einfach glaube, dass es werden wird. Amen. Ich muss euch, also die Geschichte, habt ihr noch ein bisschen Zeit? Gebt ihr mir noch ein bisschen? Okay, eine die Geschichte, die muss ich euch einfach zu erzählen, weil die so knuffig ist, so süß ist. Unser Großer, der Robin, der kam so vor circa 2 Jahren, nicht ganz 2 Jahre ist es her, da hat er gesagt, dass er sich noch ein Baby wünscht. Und ich habe gesagt, du Robin, also bei uns ist das ja, also da müssen wir für beten, habe ich gesagt. Damaris war gerade im Supermarkt, ich saß mit ihm im Auto und ich spreche ein Gebet, er spricht ein Gebet, hat er ganz leise gesprochen. Wenn er Bitte sagen muss, wird er manchmal ganz, ganz leise. Ich habe kein Wort verstanden. Damaris kam wieder raus aus dem Supermarkt, geht ins Auto rein und der Robin, ich muss mal nachhören, ja, 3 Jahre war er damals schon alt, total aufgeregt und sagt, Mama, 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 wir kriegen noch ein Baby. Wir kriegen 2 Babys. Und er war so überzeugt davon. So überzeugt davon, dass uns, also es ist wirklich ein Schauer durch uns durchgegangen. Und wir haben sofort gebetet, haben gesagt, Herr Jesus, du kennst das Maß unserer Kraft. Ein Kind. Ja, gerne 2. Wir legen's dir hin, ne? Du kennst uns. Du weißt, was wir tragen und ertragen können. Aber für mich, das war wirklich eine Herausforderung für mich. Der hat dann noch eine Zeit lang abends dafür gebetet und dann hat er irgendwann nur noch gedankt. da war das Baby schon unterwegs. Das wusste er aber noch nicht. Aber mich hat das total überführt. Ich habe gedacht, wie oft bete ich für irgendetwas und glaube nicht wirklich, dass es mir werden wird, dass es geschieht. Der Herr Jesus hat gesagt, wo zwei auf Erden sich eins werden, können sie bitten, um was sie wollen, es wird ihnen werden. Das ist die Erfahrung meiner Frau aus ihrer Kindheit. Sie hat gesagt, wenn ich für irgendetwas angefangen habe zu beten, das Erste, was passiert ist, es ist alles schlimmer geworden als jemals zuvor. Und dann musste sie weiter beten und dann wurde es besser. Dieses Jahr ist Fußball-Weltmeisterschaft in Südamerika, in Brasilien. Und wer entscheidet ein Fußballspiel? Es ist der Torwart, es ist der beste Fußballspieler der Welt, Lionel Messi. Wer entscheidet ein Fußballspiel? Ist es das Team in seiner Summe als Ganzes, als im Zusammenspiel? Wer entscheidet ein Fußballspiel? Der Schiedsrichter. Amen, so ist es. Der Schiedsrichter entscheidet, ob das Tor war oder nicht. Und wenn der Ball durchs Außennetz geht, wenn der Schiedsrichter sagt, das war ein Tor, dann war es ein Tor. Und wenn der Schiedsrichter sagt, das war aber vorher faul oder abseits oder sonst was, dann ist es kein Tor. Und wenn der Schiedsrichter entscheidet, das ist jetzt Elfmeter, dann ist das Elfmeter. Und ihr müsst mal sehen, wenn ein Schiedsrichter eine Entscheidung im Stadion trifft, die gegen die Heimmannschaft ist. Was dann für ein Aufschrei im Stadion los ist. Oder manchmal seht ihr das auch, die Spieler, die sich dann ereifern und sagen, war doch niemals. Und ich sag dir mal so, wehe dem Schiedsrichter, der dann einknickt und dann sagt, nee, machen wir doch keinen Elfmeter, sondern war stürmerfaul oder so. Und entscheidet dann, ist eine Katastrophe. Kannst du den Autorität, kannst du total vergessen. Und oftmals ist das auch mit uns so und in der geistlichen Welt. Wenn wir eintreten und eine Entscheidung treffen und sagen, Teufel, stopp, es reicht. So nicht im Namen Jesu. Manchmal ist dann erst wirklich die Hölle los. Und der Teufel macht sich nochmal auf mit der ganzen Gegenwehr. Aber er ist ein besiegter Feind. Der Kopf der Schlange ist zertreten. Wir müssen wie ein Fußballschiedsrichter wirklich stur bei der Entscheidung bleiben und sagen, nein, im Namen Jesu, das entspricht nicht den Regeln. Der Herr Jesus hat etwas anderes gesprochen und wir treten jetzt für etwas anderes ein. Wie lange feiert ihr eigentlich Gottesdienst? Was? 11:30. Okay, also dann erzähle ich noch eine Geschichte dazu und dann komme ich auch zum Schluss. Vor circa 2 Jahren Silvester war ich beim Friseur. Und ein Friseur lebt ja davon, dass er Haare schneidet und seine Kunden unterhält. Und ich habe ihn halt auf eine Sache angesprochen und dann erzählt er mir seine Krankheitsgeschichte. Und erzählt und erzählt und erzählt und erzählt. Und ich denk so innerlich, jetzt erzählt er mir seine Krankheitsgeschichte. Ich würde ihm ja gerne meine Heilungsgeschichten erzählen. Und wie so ein Friseur ist, der erzählt und erzählt. Und irgendwann ist er schon beim nächsten Thema und erzählt weiter und schneidet meine Haare. Und ich sag, irgendwann sage ich einfach mal, ich wollte ja jetzt auch mal was sagen. Ne? Irgendwann sag mal, stopp, sag ich. Ich möchte auch mal was sagen. Und dann erzähle ich meine Heilungsgeschichten, die ich so erlebt habe. Und dann gibt es 2 Möglichkeiten. Also entweder denken die Leute, du bist ein bisschen bescheuert, das sieht man ja noch den Gesichtern an, oder sie finden das Ganze mindestens interessant. Ich will es mal so sagen. Und er hatte doch recht interessierten Gesichtsausdruck und fand das sehr interessant und sagte dann, ja, das ist ja sehr interessant. Ja, sehr interessant. Ja, also da haben sie ja wirklich eine besondere Gabe, ja. Und hat er mich noch auf Reiki angesprochen, du, ich habe keine Ahnung von Reiki. Ja, das ist ja sehr, also wirklich. Ja, könnte ich denn ihren Dienst auch mal in Anspruch nehmen? Und ich sag so, ja, selbstverständlich. Und irgendwann war er fertig mit Haare schneiden, wir kommen zum Bezahlen. Und er sagt so, nee, ist kein Problem, brauchen nichts bezahlen. Können so gehen, ja, ich habe so gesagt, ich spreche nur mit meiner Frau. Und ich war dann noch am selben Tag bei ihm zu Hause in der Wohnung, in seinem Wohnzimmer. Seine Frau war da, sehr skeptisch, seine Frau. Er hatte so eine Massageliege da ausgebreitet und hatte Probleme mit dem Rücken, Rückenschmerzen, hat sich jetzt auf diese Massageliege gelegt und hatte jetzt auch die Erwartung, dass ich da Hände auflege. So, und ich habe ihm auch die Hände aufgelegt und habe innerlich irgendwie nur gesagt, Herr Jesus, ich weiß nicht, was dieser Mensch erwartet, aber das ist jetzt deine Chance. Mach hier irgendetwas. Also ich schön brav Hände aufgelegt und so nach ein paar Minuten frage ich schon, und spüren Sie schon etwas? Ja, der Schmerz hat deutlich zugenommen. Ich sag, Herr, so innerlich, Herr, lass mich nicht im Stich. Aber das ist ja nur gut, es reagiert schon. Ich so, ja. Ich habe innerlich zum Herrn geschrien. Dann ist er irgendwann eingenickt. Und die ganze Behandlung hat so eine Dreiviertelstunde gedauert. Und dann wird er wieder wach. Und er strahlt und er sagt, ja, ich fühle mich wie neu geboren. Auf einmal war seine Frau auch offen, Gebet zu empfangen. Die war ziemlich erkältet und die sagt dann auch, ja, es wird schon besser, es ist irgendwie freier alles. Dann sage ich irgendwann so, und sind Sie daran interessiert zu hören, in wessen Namen und Kraft ich das tue? Sagten sie so, ja. Erzählen Sie. Er sagt, ja, und dann habe ich meine Bibel rausgeholt, die hier, zack, da auf dem Küchentisch erzählt und habe ihnen eine Dreiviertelstunde Evangelium erklärt. Angefangen im Paradies, Adam und Eva, bis hin zur Kreuzigung Jesu, Auferstehung und Ausgießung des Heiligen Geistes. So, und dann sagen sie am Ende, ja, und jetzt? Was müssen wir jetzt machen? Was jetzt? Ich sag, ja, das müssen Sie auch anwenden. Ja, ich kann Ihnen da ein Gebet vorsprechen und Sie können mir das nachsprechen. Wollen Sie das tun? Ja, sehr gerne. Und dann habe ich so ein, was wir so Übergabegebet nennen, Ihnen vorgesprochen. Und Sie haben nachgesprochen. Aber was ich sagen will, wir dürfen Mut haben, im Namen Jesu etwas auszusprechen. Wir haben Vollmacht von Gott empfangen. Und wir dürfen auch unseren Glauben einsetzen. Und wenn der nur so groß ist wie ein Senfkorn, der Jesus hat gesagt, das reicht völlig aus. Und ich will auch unsere Jugendlichen hier heute mit auffordern, mitzubeten. Ihr seid geistbegabt. Wir haben das gestern erlebt. Gott spricht zu euch, gibt euch Bilder, Eindrücke, Worte. Und wir hatten gestern Abend nicht eine Sache dabei, wo ich gedacht habe, nee, haut jetzt nicht so hin. Sondern es waren alles Sachen, die echt zugetroffen haben. Seid doch jetzt gleich beim Gebetsdienst auch mutig und betet mit. Und lass uns mal im Namen Jesus aussprechen, was der Jesus uns in Herz und Sinn legt. Und für die Ergebnisse sage ich immer, da übernehmen wir keine Verantwortung. Okay? Amen. Und wie wir das jetzt ganz genau machen, der Joachim, der kennt uns.